Schönen guten Morgen zusammen. Mein Name ist Christian Schneemann und ich erzähle euch heute so ein bisschen was über Software Bill of Material im Zusammenhang mit dem Open Build Service. Und genau, klar, so ein bisschen erstmal, wer ermöglicht mich hier zu sein? Die Firma, für die ich arbeite, B1 Systems, wir machen Dinge rund um Open Source, unter anderem Training, Managed Services, Consulting, so das Übliche. Und in dem Zusammenhang habe ich auch viel mit dem Open Build Service zu tun. Was das ist, erkläre ich dann mal ein bisschen genauer. Vielleicht kennt ihr ja schon der ein oder andere vom OpenSUSE-Projekt. Und sonst sind hier unsere Schwerpunkte mal so aufgezeigt. Jetzt in diesem Vortrag wird es gleich so ein bisschen in die DevOps-Schiene gehen. Da ist der Open Build Service mit drin. Ansonsten aber auch, ja, sind wir eigentlich recht breit aufgestellt. So, genug Werbung, direkt in das Thema Software Bill of Materials. Hat der ein oder andere vielleicht schon mal gehört, gibt es an sich ja schon ein bisschen länger, aber jetzt, wie es immer so ist, die Themen brauchen ein bisschen, bis sie bei den Firmen, bei den Unternehmen, bei den Behörden ankommen, um dann auch abgefragt zu werden. Allgemein, Software Bill of Materials dient halt eigentlich dazu, um die Lieferkette sozusagen so ein bisschen zu beschreiben, Anhaltspunkte zu geben bei der Auswahl von, ja, vor allem von Softwareprodukten. Was ist da eigentlich alles drin? Worum muss man sich kümmern? Welche Lizenzen sind alles enthalten? Kann man damit schön abfragen? Dadurch kam ich so ein bisschen näher in Kontakt mit dem Ganzen. Da wollte ein, ja, Kunde Entwicklungsarbeit für einen Open Build Service haben, weil er ein bisschen Unterstützung da drin haben wollte, damit auch Debian Images da drin, ja, verarbeitet werden konnten. Und der wollte das dann speziell für seine Legal-Abteilung haben. Ein Dokument, wo alles drinsteht und denen sozusagen, hier, wir bauen eine Appliance, da sind diese Lizenzen drin. Schaut doch mal, ob wir das so an unseren Kunden ausliefern dürfen, dass wir hinterher nicht ein böses Erwachen haben. Ansonsten aber auch Risikobewertung, Schwachstellensuche, werde ich nachher noch zeigen. Man kann auch einfach dieses Dokument nehmen und dann ein Vulnerability-Scanner, also einfach eine CVE-Suche drüber laufen lassen und dann weiß man, okay, dieses Image, was wir vor einem halben Jahr ausgeliefert haben, sollten wir jetzt mal updaten und die ganzen Lücken schließen. Hoffentlich konnte man zwischenzeitlich schon Updates machen, aber eine neuere Version gleich zur Grundinstallation bereitzustellen, ist ja auch ganz schick. So, wir schauen uns hier vor allem SPDX und CycloneDX an. Das sind halt die beiden, die im Open Build Service unterstützt werden. Es gibt noch viele andere, aber wie gesagt, Open Build Service, die beiden sind da jetzt mal die Beispiele. So. Das SPDX, Software Package Data Exchange, den Satz habe ich mir mal aus Wikipedia entliehen. Das Standardformat, das den Umgang mit freier Software bzw. Open Source Software in Unternehmen und Kommunen erleichtern soll. Klar, wir kriegen da so ein schönes Dokument. Und das ist ja bei Behörden und Kommunen immer sehr gerne gefragt, hier, wir wollen Software XY einführen, habt ihr das und das und das als Belege erstmal, was da alles so drin ist. Und da bietet sich das einfach ganz gut an. Und genau, dieses Format wird innerhalb der SPDX Workgroup von der Linux Foundation eigentlich geleitet. Man sieht hier, Version 1 gab es schon 2011. Da hat man vielleicht noch nicht davon gehört. Jetzt so in den letzten Jahren sind es bei Version 3, seit April diesen Jahres. Der Open Build Service hängt so ein bisschen hinterher, er ist noch bei 2.3, aber die Features sind da schon alle ganz gut enthalten, die man so meistens braucht. Genau, hier einmal so Ausschnitte aus dem Ganzen, es ist halt in JSON und hier sehen wir so als Ausschnitt, was so die Einleitungen sind. Wir sehen hier wer es erstellt hat, welches Tool hier, der Open Build Service hat einen eigenen Generator eingebaut, der das Ganze machen kann. Und hier oben haben wir die Versionsnummer, auf die wir uns berufen. Wichtig für die Parser, damit die hinterher wissen, was sie denn da auswerten sollen. Dann hier noch als leeren Listen, wir haben bei SPDX dann Informationen zu allen Paketen, die in der Appliance enthalten sind. Und auch zu allen Dateien, die enthalten sind. Deswegen ist das SPDX-Format ziemlich groß. Werden wir dann gleich sehen. Genau, gehen wir mal weiter zu ein paar Paketen, genau, das ist jetzt ein Eintrag für ein Paket. Das typische, es ist ein SUSE-Image, AAA Base, das, was als erst installiert wird. Wir sehen hier, wir haben eine ID da drin, wir haben eine genaue Versionsinfo, was da drin enthalten ist. Supplier haben wir jetzt hier keine Angabe drin, aber von wem das Ganze kommt. SUSE LLC, da habe ich ein bisschen abgekürzt, damit es auf die Folie passt. Und ganz wichtig, sehen wir später noch, wir haben einen definierten Lizenzcode. Also auf der Website spdx.dev gibt es eine Liste mit den üblichen Open-Source-Lizenzen und wie sie doch bitte darin enthalten sein sollen, damit wir halt auch die Parser vernünftig rausfinden können. So. Dann, das gehört auch noch zu den Paketinformationen. Wir haben einmal die Kategorie, wer hat das, von wem kommt diese Info. Hier Package Manager ist einfach ein Auszug aus der RPM-Datenbank. Ist recht einfach bei SUSE, bei der RPM-Distribution. Wir haben eine Datenbank, wo alles drin ist. Und dann haben wir hier einen Referenzlocator. Der ist auch eindeutig. Wir haben RPM von SUSE, Paketnamen und dahinter ist jetzt nochmal die Versionsnummer. Die ist recht lang, weil die Versionsnummer plus Githash plus so weiter, deswegen habe ich es einfach abgekürzt. Genau, so sieht das Ganze sonst aus. Drei Umbrüche. Es ist halt eigentlich sehr genau, was da jetzt wirklich an Software enthalten ist. Genau, und ganz wichtig, wir haben hier sogar mit eingebaut, sogar aus welchem Source RPM das Ganze kommt beim RPM. Aus einem Source oder aus Sourcen mit einer Spec-Datei können ja mehrere RPM-Pakete gebaut werden, aber sie haben dann hinterher ein Source RPM, wo die Quellen wieder drin sind und das ist halt die auch vermerkt. Genau, somit haben wir da eindeutig Zuweisung, was da alles drin ist. So, das Ganze war jetzt mit Auszügen. Im Ganzen sieht das Ganze dann so aus. Hier sieht man jetzt Packages, das, was ich gerade gezeigt hatte. Und genau das Beispiel hier. Paketnamen A, Base Extras, aber auch das kommt aus dem, muss ich noch ein bisschen runtergehen, auch das kommt aus dem AA Base, lange Versionsnummer, Source RPM. Also hier, da haben wir dann den Zusammenhang. Und dann die Besonderheit bei SPDX. Achso. Da ist noch so. Genau. Wir haben auch für alle Dateien, die in dem Build-Root enthalten waren, noch Paketnamen oder Dateinamen und eine Checksumme von der Datei. Also wir können auch bestimmen, wenn einer eine Appliance bekommen hat, ob die hinterher noch genau so war, wie ausgeliefert wurde oder ob die zwischenzeitlich mal verändert wurde. Macht die Datei natürlich auch dementsprechend groß. Die ist, glaube ich, 18 oder 20 MB groß, purer Text. Und wir sehen hier, ich bin gerade mal bei 2% von der Datei. Also die, ja, ist dementsprechend halt groß. Na, 19 MB. Genau, gehen wir weiter zu Cyclone DX. Eigentlich recht ähnlich. Entwickelt von der OWASP, Open Virtual Application Security Project. Und die bieten in ihrem Projekt nicht nur SBOM an, sondern auch noch weitere Bill of Materials für Hardware Operations. Und was ich ganz toll fand, auch für Machine Learning gibt es auch ein eigenes. Die nur mal so als Beispiele. Die auch JSON- oder XML-Format gibt es auch seit Mai 2017, also auch schon ja, nicht ganz so lang wie SPDX auf dem Markt. Aber ja, gibt es auch seit April die 1.6er-Version. Open Build Service auch hier hängt ein bisschen hinterher, hat die 1.5er-Version drin. Wer möchte, kann da aber gerne upstream mithelfen und das Ganze aktualisieren. Da sind die beim Build Service immer sehr offen für Hilfe. Genau. Ich habe mir auch hier das JSON-Format rausgesucht. Auch hier wieder Einleitung. Wir haben die Versionsnummer der Spezifikationen drin und dann verschiedene Komponenten. So. Und auch hier jede Komponente wäre hier zum Beispiel ein Paket. Wir haben eine Referenz oben, auch hier wieder die Versionsnummer, wo kommt das Ganze her, außer die PURL, auch hier wieder RPM, SUSE, AAA. Auch hier haben wir wieder die License-ID drin und auch wieder, von wem kommt das Ganze. Wenn man also diese Dateilisten nicht braucht, weil man dafür nur die Schwachstellensuche machen möchte, würde Hack und Dick schon ausreichen. Das lässt sich einfacher archivieren, je nachdem, wie viele Images man baut und wo man es ablegen möchte. Dann auch hier nochmal Persistent Uniform Resource Locator. Dafür steht das PURL. Auch hier ist eigentlich die gleiche wie beim SPDX. Da haben sie ein Format. So. Allgemein der Build-Service. Wie gesagt, der hat das Ganze schon mit eingebaut. Man kann es bei seinen Projekten auch in der öffentlichen Instanz, die jeder frei nutzen darf von OpenSUSE, einfach aktivieren und dann werden SPDX oder CycloneDX ja, mit erstellt. Genau, die frei nutzbare Instanz, build.opensuse.org, da wird unter anderem OpenSUSE drauf gebaut, aber auch andere Projekte treiben sich da rum und haben dort ihre ja, Paketdistribution, weil der Vorteil ist, es ist zwar von OpenSUSE, aber ihr könnt da alle Pakete bauen, was es eigentlich so im Linux-Umfeld gibt. Wenn ihr ganz doll wollt, könnt ihr auch Windows-Pakete damit bauen. Geht auch. Wir können also RPM, Debian, wir können Arch Linux bauen, Windows und halt dann, wenn wir Pakete haben, können wir das auch zusammenbauen in irgendein Medium. Früher Installations-DVDs könnt ihr jetzt auch noch bauen, wird halt weniger verwendet, USB-Sticks oder was halt jetzt verbreitet ist, Cloud-Images. Das ist, glaube ich, das, wo man doch als erstes mit so, ja, Images kommt, beziehungsweise Container-Images könnt ihr da auch bauen für Docker, Podman, was ihr wollt. Genau, wie gesagt, OpenSUSE nutzt das Ganze auch und deswegen sind da auch schon einige Sicherheitsfeatures mit drin. Jeder Bauvorgang wird in einem frischen Build-Root gebaut, was keinen Netzwerkzugang hat. Also ihr könnt sicher sein, alles, was ihr als Sourcen definiert, ist auch das, was zum Bauen benutzt wird. Es kann nicht zwischendurch irgendwas nachgeladen werden. Man kann aus diesen ja, Systemen eigentlich nicht ausbrechen. Genau, wenn man Sourcen von extern holen möchte, sind dafür Services bereitgestellt. Zum Beispiel, ihr könnt das über die Web-Oberfläche oder über die API anstoßen. Wenn ihr zum Beispiel im GitHub neues ja, Source-Änderungen habt, dann kann über einen Webhook vom GitHub der OpenSUSE Build Service einfach Bescheid bekommen, hier hol mal die neuen Sourcen, bau den Tarball, bau das Paket. Das Ganze ist so integriert, dass man auch die Workflows nutzen kann. Wenn ihr zum Beispiel einen Pull-Request auf GitHub erstellt, wird automatisch das Paket schon mal im OpenSUSE Build Service gebaut oder im Open Build Service und ihr könnt es direkt testen. Mit OpenQA, wenn er das noch integriert hat oder in irgendwelchen CI-Sachen. Und habt dann einen direkten Branch dafür, vollautomatisch. Ansonsten, ja, der Open Build Service hat eine interne Revisionsverwaltung, also auch der weiß immer, was er in dieses Paket eingebaut hat. Auch hier wieder, deswegen müssen alle Pakete vorher von extern erst bezogen werden über diese Services. Das geht nicht ohne weiteres, oder man möchte es auch nicht ohne weiteres während des Bildvorgangs haben. Und ja, RPM-Lint, klar, bei RPM-Paketen, wurde von OpenSUSE noch so ein bisschen erweitert, damit halt die Paketqualität einfach stimmt. Weil alle Pakete, die man auf dem OpenSUSE Build Service baut oder auf dem Open Build Service baut, kann man auch submitten Richtung OpenSUSE Factory, also das, was die nächste OpenSUSE-Distribution wird. Und da wollen sie gerne einen gewissen Standard haben und da haben sie halt RPM-Lint ein bisschen erweitert, dass ein bisschen mehr angemeckert wird als in der normalen Variante, beziehungsweise auch ab einem gewissen Grad einfach der Bau dann als ja, failed steht. Ob man doch bitte nachfliegen soll. Das sind so Kleinigkeiten wie Beschreibung fehlt oder ja, der Lizenztag ist einfach falsch, ist nicht die SPDX-Variante. Auch sowas wird dann angemeckert und so sorgen die schon mal dafür, dass die ja, Paketqualität stimmt. Ansonsten ist natürlich auch noch kollaboratives Arbeiten, Mehr-Augen-Prinzip drin. Im Idealfall kann man auch hier Pakete branchen, verändern und dann zurückgeben und dann können noch andere Entwickler drüber schon, ob das Paket jetzt auch die Veränderung vernünftig ist, ob sie die aufnehmen können. So, genau. Medienerstellung. Ja, schon gesagt, wir können da gewisse Images bauen. Dabei werden die Tools Kiwi, MKOSI und Livebild unterstützt. Kiwi ist was Eigenes, was innerhalb von SUSE mal entwickelt wurde. Das kann so eigentlich alles bauen, was es so an Image-Varianten gibt. Ist auch schon recht alt, merkt man eigentlich schon daran, dass es XML als Konfigurationsdatei haben möchte. MKOSI hat eine recht einfache Textdatei und Livebild ja hat eine Verzeichnisstruktur, die man da hinterlegen muss. Aber schauen wir uns gleich nochmal an. Genau, SBOM für MKOSI und Livebild ist derzeit noch nicht aktiv in der OpenSUSE-Instanz. Da sind noch ein paar Pull-Requests offen. Einige wurden eigentlich schon angenommen, müssen eigentlich schon da sein. Da werden wir mal nachhaken, wann das kommt. Ansonsten, wenn man das Ganze selbst installieren möchte, bei sich im Unternehmen, bei sich im Projekt, da hat man das Ganze dann mit dabei. Ist es aber jetzt hier erstmal nicht so schlimm, weil das Format ist eigentlich identisch zu dem, was wir vom RPM haben. Also wir können es mit anschauen und demnächst ist es dann auch da verfügbar. So, RPM-Bau. Klar, das war das, wofür das Ganze eigentlich mal gebaut wurde. Ist jetzt aber ausgeweitet für eigentlich alle Pakete. Wie gesagt, man kann eigentlich alles, was irgendwie in ein Paket gegossen wird, damit bauen. Und der Open Build Service kümmert sich an Abhängigkeiten. Heißt, man muss auch keine Listen führen, so ich habe jetzt einen neuen Compiler in meinem Projekt, welche Pakete muss ich jetzt bauen? Einfach mit ins Projekt bauen und der Open Build Service kriegt mit, die sind alle davon abhängig, dann baue ich das jetzt einfach mal nach. Merkt man immer, wenn man den Build Service, die öffentliche Instanz nutzt und es steht ein neues Release an und die haben gerade mal Kernel oder glibc geupdatet, dann dauert es ein bisschen, bis man Platz auf den Workern bekommt, bis man an der Reihe ist, dann ist das erstmal ein bisschen Last da. Aber darum kümmert sich halt der Build-Service komplett alleine. Genau, Spec-Datei, ganz einfaches. Hauptaugenmerk hier einfach, ich habe mal als Lizenztext einfach GPL2 reingeschrieben. Man weiß, was es ist, aber nach SPDX oder SACONDX ist das kein gültiges Format. Und das wird dann auch hinterher angemerkt vom RPM-Lint. Ungültige Lizenz und er ist immer so freundlich, er weist mich auch darauf hin, wo ich das Ganze doch jetzt finden kann und dann soll ich einfach, muss ich einfach den richtigen Tag raussuchen. Genau, weitere Paketformate. Genau, AppImage Flatpak hatte ich noch nicht erwähnt. Die werden da auch unterstützt. Alle Pakete, die hinterher gebaut werden, kann man natürlich wieder in seinen Appliances nutzen, beziehungsweise werden auch automatisch Repositories dafür erstellt, die man dann direkt in der Distribution nutzen kann. Also auch hier wieder für Projekte ganz interessant, die einfach ihre Software auch als RPM und Debian-Paket zur Verfügung stellen wollen. Die Repositories werden dann automatisch erstellt und werden auf den Mirror-Servern, die sich halt, die den Open Build Service spiegeln, auch weltweit verbreitet. Muss man sich also als kleines Projekt um nichts Großartiges kümmern. So. Kiwi. Ja. Command Line Utility to Build Linux System Appliances. Der Werbespruch von Kiwi selbst. Die unterstützen, ja, wie gesagt, eine Vielzahl von Sachen. Hybride Live Images, also etwas, was man als Live Medium starten kann, aber auch von dort installieren kann. Das fällt dort unter Hybrid, also Live- und Installationsmedium. Damals war das, glaube ich, was Neues. Heutzutage bietet es eigentlich jede Distribution sozusagen an. Virtual Disk Images, OEM, also etwas, was man einfach, ja, grob gesagt, mit Diskdump auf die Festplatte kopiert, beim ersten Booten wird vergrößert und so weiter. Also für ja, OEMs, die ihre Hardware vorbetanken wollen. Docker-Container, WSL-Container oder was ich öfters nutze, KISS, einfach Kernel Init Array und ein System Image. Wenn man über Pixie booten möchte, hat man da einfach das, was man dann haben will, bekommt ein SquashFS hinterher zum Beispiel raus und das kann man einfach als Live-Medium über Netzwerk booten. Und ansonsten, das, was interessant ist, ist man eher noch so das Virtual Disk Image, Cloud Image, um das dann irgendwo hochzuladen und in seiner OpenStack oder AWS zu starten. Genau. Wird dann im OBS, auch wenn es XML ist, mit der Dateiendung Kiwi abgelegt, damit der OpenBildservice einfach weiß, was er damit anfangen soll. Hier noch Konfigurationen, habe ich nur mal als Schnipsel reingepackt. Wir definieren uns ein Repository, wo das gebaut werden soll, und sagen da dann Typ Kiwi, damit das entsprechend zugewiesen wird. Ja, XML. Fängt oben einleitend an, das ist jetzt genau von der 15.6er Minimal Cloud Image von OpenSUSE. Ich meine, auf oben, man kann hier Paketmanager definieren, Zipper. Wir können da auch DNF und apt definieren, also mit Kiwi könnte man auch Debian, Ubuntu, Fedora-basierte Systeme bauen. Und dann unten einfach Paketliste, Image, was soll als Image eingebaut werden, gibt man einfach als Liste an. Abhängigkeiten werden natürlich berücksichtigt. So, aus dem Bildservice selbst kommt dann sowas raus. Hier Cloud Image im Q2-Format mit Checksummen. Und dann haben wir ganz oben einmal cdx.json, cyclone.dx und spdx.json. Ja, fällt also direkt mit raus. So, habe ich gerade übersehen. Ach genau, dieses ganze komplette XML, was ich da eben gezeigt habe. Falls ihr mit Kiwi etwas bauen möchtet, in diesem GitHub-Repository gibt es Beispiele für alle Distributionen. Da nimmt man den einfach eins und passt das entsprechend an. Also ich habe, glaube ich, noch von keinem gehört, außer dem Entwickler, dass er initial mal das XML direkt selbst geschrieben hat. Es ist einfach immer so, mit diesen Beispielen zu starten. Dann weiß man auch, die sollten eigentlich funktionieren. Und wenn es dann doch nicht funktioniert, weiß man, okay, ich habe da was falsch gemacht. So. Live-Build, das Tool, was halt bei Debian genutzt wird für die Live-Images. Auch hier, ähnlich kommt zum Build-Service. Wir sagen, auf welchem Repository das Typ Live-Build ist und dann müssen wir unser Quellarchiv auf .live-Build halt enden lassen. Das ist keine Textdatei, das ist ein Archiv mit der entsprechenden Verzeichnisstruktur. Mit den ganzen Konfigurationsdateien. Gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein, das würde das Thema ein bisschen sprengen. Aber auch hier kriegen wir hinterher automatisch wieder die ganzen Sachen erstellt. Hier bekommen wir sogar einmal ein TAR-Archiv mit dem Inhalt von dem Bildroot, aber auch ISOs, die wir direkt dann starten können. So. MKOSI wurde das neueste in der Reihe aus dem Systemd-Projekt. Ja, ein fancy wrapper around DNF install root, apt, pacman, zipper. Genau, und damit kann man auch wieder eigentlich alle Arten von Images erstellen lassen. Und genau. Konfigurationsdatei, ja, wer hätte es gedacht, wir definieren wieder den Typ und sagen, wie es heißen soll. Aber hier haben wir dann eine schöne kleine Konfigurationsdatei. Das ist schon alles, um ein Squash App S zu bauen, wo drin wir dann hinterher Docker haben, um Container Management System zu haben. Mehr braucht es da bei MKOSI nicht. Es gibt noch mehr Parameter, man kann noch viel mehr machen. Hängt auch so ein bisschen von den Versionsnummern ab. Das ist, glaube ich, schon eine recht alte Version von MKOSI. Muss man schauen, wenn die neue Versionen rausbringen, die fügen gerne viel Neues hinzu, das ist auch super. Beim Bildservice muss man dann nur aufpassen, dass man dann selbst auch dieses entsprechende Paket baut und dass das zusammenpasst. MKOSI ist meist sehr abhängig von der Systemd-Version, daher kann man nicht zu alte Dispositionen damit bauen. So, und auch hier bekommen wir dann wieder das Ganze raus als Ergebnis. So, Genau, es gibt schon sehr viele Tools so draußen, wenn man mal so seine Suchmaschine der Wahl dazu befragt, was man denn mal so als S-Bomber SPDX nutzen möchte. Habe ich immer nur zwei aufgewählt, die so zur Validierung von dem Ganzen, die das gebräuchlichste sind. Bei SPDX zum Beispiel, einmal klar, auf der offiziellen Webseite gibt es einmal ein Online-Validierungstool und ansonsten gibt es das Ganze auch nochmal als Python-Tools, Python-Library, wo man das Ganze nutzen kann. Die Validierung sagt aber eigentlich nur, ja, ist das richtige Format. Ob da jetzt auch vernünftige Sachen drinstehen, wird nicht validiert. Aber wenn man sich eigene Generatoren schreibt, ist schon mal ganz gut, das hinterher da durchzuschicken, um nicht grobe Fehler drin zu haben. Interessanter sind dann eher die Vulnerability-Scanner. Da ich mal so zwei genommen. Einmal DevOps Kung Fu Bomber, der war ganz oben. Und dann von Intel das CVE-Bin-Tool Action Repository. Und da ist das CVE-Bin-Tool drin. Ja, da sieht man, ja, die Demo können wir gleich mal direkt drauf loslaufen lassen. Sieht man auch die Projekte, die es da schon so gibt, die sind ja von verschiedener Qualität. Beziehungsweise manche machen ein bisschen mehr, manche machen ein bisschen weniger. Das Kung Fu Bomber nutzt zum Beispiel nur eine Quelle an Sicherheitslücken. Und da habe ich halt einfach mal hier dieses Image scannen lassen und der sagt mir, ja super, ist nichts drin. Aber natürlich, man möchte auf der sicheren Seite sein, natürlich könnten noch Sicherheitslücken drin sein, die er jetzt nicht gefunden hat. Mit dem CVE-Bin-Tool, der hat hier schon mal Sachen gefunden. Genau. Das ist nur ein Ausschnitt davon. Die Liste war recht lang und er sieht, hier sieht man schon 3 CVEs, 1 CVE, 2. Also der hat mehr Quellen, der hat da auch was gefunden. Das ist das gleiche Image, die gleiche Datei. Und er erstellt da auch so eine schicke HTML-Datei. Bitte jetzt gar nicht hier. Wobei, das können wir auch mal machen lassen. Genau. Wir rufen das auf, geben mit -SV mit, welches Format wir haben und dann die Datei. Und hier, er soll mir hinterher noch als Ganze schön als HTML erstellen. Genau, hier sehen wir noch so ein bisschen. Er holt erstmal die Datenbanken, die er nutzt. Sehen wir hier NVD, OSF, Red Hat Database, CVE Database. Genau, ist noch von heute Morgen, deswegen muss er die nicht updaten. Ansonsten macht er alle 24 Stunden Update oder wenn man es forciert. So, jetzt müsste der eigentlich so 2 Minuten brauchen. Gibt es sonst schon mal irgendwelche Fragen parallel zu dem Ganzen? Nee. Warte mal. Ach, gehst du?
Beim SPDX-Format gibt es ja noch Detected Licenses. Ist es bei dem Cyclone-Format auch oder nimmt der nur die definierten Lizenzen?
Der nimmt das, was er findet. Der hat nur ein Feld dafür. Genau, bei SPDX gibt es Declared und Detected. Den Unterschied gibt es da nicht. Genau, jetzt geht's hier los. Er findet die ganzen ungepatchten Sachen. Waren wohl doch nicht nur null Sachen drin. Aber man muss ja jetzt auch sagen, das ist ein OpenSUSE-Image ohne Updates gebaut. Also ein 15.6er ist jetzt nicht so alt, aber hat schon ein bisschen Zeit auf dem Buckel. Da habe ich mit Absicht die Updates weggelassen.
Wie kommt der mit Patches klar, die in den Paketen gemacht wurden versus Upstream?
Das ist ja für ihn ein Paket, ein neues Paket, das installiert ist.
Nein, aber also in Bezug auf die Vulnerabilities, die ja möglicherweise gefixt sind, obwohl es nicht die neue Version ist. Also ich fixe ja durchaus als Maintainer, gerade von Long-Term-Distros,
ja?
auch Security-Issues, die ich backporte, teilweise auch, obwohl das Upstream-Projekt sie nicht zurückportiert hat. Weiß er davon?
Er sieht nur, was in dem Image installiert war und ob da ein offener Bug ist. Wenn es einen Patch dafür gibt, das weiß er nicht. Und wenn du ihn installierst, hast du ja einen neuen Eintrag in der Datenbank mit dem neueren Paket. Und da müsst ihr dann wissen, aus der Datenbank, dann, dass es nicht mehr betroffen ist.
Das heißt, es kommt darauf an, dass die Maintainer da nochmal die Datenbankeinträge pflegen.
Ja. Wie das halt in diese Schwachstellen-Datenbanken reinkommt. Ja. Der muss es halt irgendwie wissen. Weil eigentlich vergleicht er ja nur die Versionsnummern, die er kennt. Welche war betroffen von den Sachen, die er findet?
Genau, also ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass da super viel False Positives drin sind. Deswegen die Frage.
Datenpflege, ja.
Im Fall von dem CVE-Bin-Tool ist es zum Beispiel so, dass der verschiedene Datenquellen sich anguckt. Und wenn man zum Beispiel ein Java-Projekt scannen lässt, dann schaut er sich das Build-File an, wo die Dependencies drinnen stehen. Und dann kann er natürlich die gepatchten Sachen nicht erkennen. Er sieht halt nur, ich brauche irgendwie eine libfu Version 3. Und er kennt die CVEs, die Schwachstellen von genauer Version 3, aber die Patches scannt er halt nicht. Ich habe auch noch eine Frage, und zwar geht die so ein bisschen weiter. Ich lasse mir dann die S-Bomb erzeugen für mein Projekt als Softwarehersteller vielleicht. Und vielleicht möchte ich die ja zu meinen Kunden rausgeben oder auch nicht. Das ist so ein bisschen ein Spannungsfeld. Da kann man ja beliebig viele Begründungen finden, warum man das nicht machen will. Von meine Entwickler haben sowieso so viel zu tun, die haben da keine Zeit für, die müssen mehr machen. Ich gebe Informationen raus an den Kunden, den ich rausgeben will, je weiter man Richtung Closed-Source sich bewegt. Kannst du da so ein bisschen aus deiner Berufspraxis erzählen, aus der Firmenpraxis, wie sich das so verhält?
Also ich weiß, SUSE gibt ihre raus. Für alle Less-Varianten, für alle Produkte, die auf der offiziellen SUSE.com-Webseite sind, könnt ihr auch die S-Bomb-Dateien finden. Die haben ja intern auch einen Build-Service, auch wenn es nicht der OpenSUSE-Variant ist, aber da kommt das her. Wie gesagt, der Kunde, für den wir das da so ein bisschen reingebaut haben mit, der wollte es explizit haben für seine Kunden. Ja, eigentlich, wenn der Kunde das Image kriegt, im schlimmsten Fall macht das halt, erstellt er sich selbst. Also es ist kein Geheimnis, was da drin steckt. Jeder, der das Image bekommt, hat die Informationen, die da drinstehen. Der kann es auch selbst machen. Daher, du sagtest, die Entwickler haben zu viel zu tun, deswegen einfach automatisieren. Entweder man nimmt ein Unternehmen einen Build-Service hin, habe ich einige Kunden, denen wir halt eine private Instanz installiert haben, wo man auch diese Sachen aufweichen kann, wie die Worker haben keinen Internetzugriff und sowas, rät man ab, aber manche wollen es halt trotzdem haben. Und da hat man auch noch so Funktionalitäten wie Projekte verstecken gegenüber Kollegen und so weiter, wenn da Sachen drin sind, die vielleicht nicht alle sehen dürfen, weil sonst irgendwelche Richtlinien nicht eingehalten werden können. Das geht natürlich bei der OpenSUSE-Variante nicht. Da ist alles offen, da gibt es auch eine interne Sperrliste, welche Pakete dort nicht gebaut werden dürfen. Da ist dann halt da das Bauen und dann wird es einfach mitgebaut. Ansonsten, GitHub hat da glaube ich auch was, wo das rein, GitLab auch einfach in CI-Job, der das hinterher drüber laufen lässt. Also wenn man schon Automatisierungsprozesse hat, wo sein Image rausfällt, einfach nochmal das hinten drüber laufen lassen und dann hat man es automatisch. Genau. Jetzt von dem CVE-Bin-Tool wird hinterher noch so eine schöne Übersicht erstellt und die ist dann auch management-tauglich. Steht dann alles drin. Können wir hier, nehmen wir mal was Rotes. Ich muss irgendwo drauf drücken. Hier. Kann das Ganze noch sortieren lassen. Weitere Informationen dazu anzeigen lassen. Bis hin zur Verlinkung auf die offiziellen Seiten, wo die Meldung drin ist. Genau. Ja, wie gesagt, auch ganz schick hier. So, ansonsten. Genau, Fazit, ja, so ein bisschen. Es ist eine einfache Dokumentation, Inventarisierung von seinen Images, die sich auch einfach, ja, es ist ein bisschen Text, den man wegspeichern kann. Man hat ein auch eine Historie, was war wann in seinen Images drin, ohne gleich die ganzen Images aufheben zu müssen, um die dann immer wieder scannen zu müssen. Man hat den Scan schon, man kann ihn einfach vergleichen. Man kann ihn einfach weitergeben. Wie gesagt, auf suse.com, Download-Sektion, sucht euch einen Slash raus. Seit Slash 12 sind da alle SBOM-Dateien mit dabei. Die liegen da einfach daneben, kann man sich runterladen, kann man reinschauen. Wie eingangs erwähnt, es gibt so langsam Kommunen, Behörden, die einfach sagen, ja, hier habt ihr eine SBOM-Datei dafür. Ob das auswerten, ich hoffe. Auf jeden Fall wird schon mal angefragt. Genau, es gibt eine Vielzahl von Analyse-Tools. Das von Intel kann ich empfehlen, das ist irgendwie so das am besten gepflegte. Klar, da steckt wahrscheinlich auch die meiste Manpower hinter. Ansonsten immer mal zu gucken, was man denn so braucht. Ja. Sonst vielen Dank. Falls es auch irgendwelche Fragen sonst gibt, wir haben vorne noch einen Stand. Und da haben wir auch eine kleine Tombola, falls jemand was gewinnen möchte, heute oder morgen. Genau, sonst wünsche ich noch viel Spaß auf der Frostcon. Thank you.